Das ist schon irre zu sehen, wie so eine Tunnelbohrmaschine eingesetzt wird. Die Maschine frisst sich da quasi, ne, so durch den Untergrund. Wenn wir solche Streckensperrungen haben, dann biegen wir so Tunnelwanderungen an. Auch super geil.
Hey, mega.
Ja, da siehst du auch Sachen, die du sonst nicht siehst. Unser Herzstück ist unsere Leitstelle. Mhm. Die ist wirklich 24/7 besetzt. Die sitzen tatsächlich an so halbrunden Tischen mit irre vielen Monitoren davor und haben alles im Blick.
Podcast Prodi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Prodi. Mein Name ist Neda und wir melden uns hier heute live aus der Straßenbahn. Und das haben wir niemand Geringerem zu verdanken als unserem heutigen Gast, der Carola.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid in unserer Bahn.
Ja, herzlich willkommen. Richtig geil, dass es geklappt hat. Also ich persönlich muss sagen, ich verbinde so viel mit der Bahn. Also ich habe mein halbes Leben irgendwie schon irgendwie in Bahn verbracht. Ich komme aus Niederehrenbach ursprünglich. Okay. War also viel in Bussen unterwegs, viel in der Bahn unterwegs und ich finde, das spiegelt irgendwie so die Stadt wider.
Absolut. Ja. Also man muss auch sagen, unser Slogan ist, alle fahren mit und so ist es auch. Ne? Also wenn du mal fährst und guckst, da hast du alle mit dabei und das ist cool, das ist Frankfurt.
Ja, ich finde auch, also was sich auch alles so entwickelt hat und so in den letzten Jahren, ist super spannend und ich bin ganz gespannt, was du gleich alles zu erzählen hast. Vorab würde ich dir aber gerne zwei Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Und die erste, und da bin ich jetzt echt gespannt, was du sagst, ist, was verbindest du mit Frankfurt, außer der Bahn?
Ja. Sehr viel. Ich komme aus Frankfurt. Also Frankfurt ist für mich echt zu Hause. Ich bin hier aufgewachsen. Ich mag die Stadt sehr. Ich verreise sehr gerne, aber ich komme immer wieder gerne nach Hause. Und ich finde, das ist super viel wert, wenn du weißt, du hast so einen Punkt, wo du immer wieder gerne hinkommst. Ne? Also wenn man so reinfährt und man sieht die Skylines einfach. Ja. Das ist Frankfurt. Ja. Und auch natürlich ganz persönlich. Also ich habe Familie hier, ich habe Freunde hier. Ich mag das einfach, dass man so eine kleine Großstadt hat. Ne? Es ist irgendwie überschaubar, kommst überall gut hin, aber du hast alles. Es gibt ganz viel, wie du auch gesagt hast, es entwickelt sich so viel, es tut sich so viel. Und das mit zu sehen und zu beobachten und zu wissen, es gibt so Dinge, die sind beständig und die bleiben. Und andere Dinge bewegen sich und es wird nicht langweilig, das finde ich cool. Also es ist eine tolle Stadt, meine Stadt.
Ja, du hast ja auch irgendwie so einen Job, also du bist quasi in der Entwicklung mit dabei,
ja,
ne?
Ja, genau. Man kriegt viel mit, weil das natürlich irgendwie immer Hand in Hand geht.
Ja, mega. Ja. Okay, und die zweite Frage wäre, was verbindest du mit Hip-Hop? Hast du eine Verbindung zu Hip-Hop?
Eine Verbindung, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, es ist eher irgendwie für mich Erinnerung. Also ne, so klar, in meiner Jugend war viel... Die Anfänge waren eher so deutschsprachiger Hip-Hop, würde ich sagen, so Fanta 4, also damit bin ich halt aufgewachsen. Ne? Hier in Frankfurt hat man natürlich nach Rödelheim geblickt, ist klar. Sabrina Setlow war mal vor meiner Zeit auf meiner Schule, das war immer ein Ding. Ach, cool. Wenn man dann so ein altes Schulbuch hatte mit ihrem Namen drin, dann wurde dann immer geguckt.
Hä, ja. Mega.
Ja, da war man wer, wenn man so ein Schulbuch hatte.
Ganz kurz, auf welcher Schule war das?
Die gibt es heute nicht mehr, die Herder-Schule war das.
Ach, krass.
Genau. Also nur das war so, ich sag mal so, die Anfänge und später so in der Club- und Partyzeit, da war es dann weniger deutschsprachiger Hip-Hop, da hat man eher so ein bisschen in die Staaten geguckt. Mhm. Ich muss sagen, der Beat kriegt mich heute noch. Das ist der Beat, das ist so der Klassiker, ne, was man früher im Club gehört hat, heute mal zu putzen zu Hause. Ja.
Also bist du auch nicht mehr so eine Ausgeherin?
Nee, die ist irgendwie, ich war neulich mal auf so einer Frühtanzparty.
Auf
eine Frühtanzparty, die fängt dann schon um 19 Uhr an, weißt du, dann bist du um 12 Uhr fertig.
Aber heutzutage ja eh so, dass man auch, dass sich so voll viel auch in dieses so Daydrinking und
ja,
so,
absolut,
ne?
Da bin ich dabei. Ja. Also solange ich irgendwie zu einer gescheiten Zeit ins Bett komme, bin ich am Start.
Ja.
Genau, aber deswegen klopft sie ja nicht mehr so.
Ja.
Aber genau, der Beat kriegt mich heute noch.
Ja, nee, finde ich auch, das finde ich auch immer so das Geile irgendwie an Hip-Hop, das ist so... Weiß nicht, man wippt immer irgendwie mit, man ist immer irgendwie so ein bisschen dabei. Okay, dann lass uns doch ein bisschen über die Bahn reden, vielleicht erstmal so ein bisschen zu deiner Person. Also vielleicht willst du dich gerade einfach selber kurz vorstellen, was ist deine Aufgabe bei der VGF?
Ja, also ich bin in der Unternehmenskommunikation, das ist das Schöne für mich. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, also wir machen... alles, was externe Kommunikation angeht, also Pressearbeit, wir machen Marketing, wir machen Kampagnen. Bei uns im Team ist das Social Media Team, also ne, Instagram etc. Wir betreuen die Website, verschiedene Websites. Es gibt ja auch eine extra Website für den Apple X. Wir machen die interne Kommunikation, da haben wir Kolleginnen dafür, die machen das Intranet bei uns und eine Mitarbeitendenzeitschrift. Also so ganz, ganz viel. Und das Coole an der Sache ist, du hast dann dadurch, weil die Inhalte brauchen wir natürlich, die fallen nicht vom Himmel. Mhm. Und deswegen haben wir unheimlich viele Kontakte ins Haus rein. Also zu allen Abteilungen, zu ganz, ganz vielen Kolleginnen, die uns dann mit den Inhalten füttern.
Cool. Und genau. Das machst du jetzt schon seit?
Sehr lange. Ich habe mal angefangen als Elternzeitvertretung für 2 Jahre und bin da geblieben, jetzt schon über 10 Jahre dabei.
Wow.
Ja.
Sehr loyale Mitarbeiterin.
Ja, hätte ich nie gedacht, dass mich der ÖPNV mal irgendwie so lang an sich bindet.
Ja, also ich meine, wie rutscht man da so rein?
Also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe eine Ausbildung in einem Verlag gemacht. Ich habe Buchwissenschaft studiert und Kulturanthropologie. Und nach dem Studium habe ich im Kulturdezernat hier in Frankfurt gearbeitet, aber nur so in Teilzeit, ne, als Freie. Und einfach um Geld zu verdienen, war ich dann bei einer Tochterfirma vom RMV. Und habe damit an der Website geschraubt und auch Kundenkommunikation gemacht. Und so bin ich in dieses Thema reingekommen. Und dann schob mir irgendwann eine damalige Kollegin so eine Stellenanzeige über den Tisch, die für sie nicht passte, aber sagte sie, guck mal, ist das vielleicht was für dich?
Ja.
Und das war die für meinen heutigen Job. Und wie gesagt, habe ich gedacht, naja, also Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation habe ich schon immer gemacht. Im Thema ÖPNV bin ich jetzt auch irgendwie drin. Das war für 2 Jahre ausgeschrieben, habe ich gedacht, ja.
Probierst du mal.
So, und so bin ich da reingekommen. Also eigentlich war es nie mein Thema und mittlerweile, ich fand es auch sehr cool, als ich angefangen habe, ne, weil ich, wie gesagt, aus der Kulturwelt kam. Ja. Und es ist halt so sehr handfest. Ich kam da hin, erstmal die Warnweste angezogen und am Anfang hatte ich keine Sicherheitsschuhe, bis ich dann mal böse Blicke geerntet habe auf der Baustelle. Mittlerweile habe ich Sicherheitsschuhe. Mhm. Und dann gehst du auch mal raus und guckst dir das an, ja, was da draußen passiert. Und so bin ich reingekommen.
Ja, voll spannend. Also ich meine, wir sind ja gerade gestartet hier in einem der Betriebshöfe in Frankfurt. Wie viele gibt es jetzt? Was waren wir gerade in der, wo die Straße?
Gutleuth, genau. Da haben wir auch die Straßenbahn, dann haben wir einen in Heddernheim, da haben wir eine U-Bahn. Mhm. Und dann gibt es noch einen im Riederwald, WH Ost, da sind sowohl Straßenbahn als auch U-Bahn. Also 3 Stück, die im Betrieb sind, haben wir aktuell.
Ja.
Es gibt einige außer Betrieb, da sind heute zum Beispiel Supermärkte drin. Ja. Kennt man aus Bornheim oder Sachsenhausen.
Ja. Genau. Aber das ist ja nicht nur, also diese Betriebshöfe, man fährt da jetzt nicht nur einfach rein und dann bleibt da die Bahn nachts stehen, sondern also das sah jetzt auch aus, als wäre da auch so eine Waschanlage. Also man macht auch quasi, also was passiert da?
Die haben auch alle Werkstätten mit dabei, genau. Und es gibt sogenannte Fristen, das ist sowas wie ein TÜV. Mhm. Und die, ich sag mal, die kleineren, die häufiger stattfinden, die werden auch dort gemacht. Also die, ne, die checken dann wirklich das Fahrzeug auf Herz und Nieren. Größere, also wenn das Fahrzeug wirklich fast komplett auseinandergenommen wird, das passiert in unserer Hauptwerkstatt. Aber so kleinere Sachen machen die tatsächlich auch in den kleinen Werkstätten. So klein sind die auch nicht, aber vor Ort. Oder wenn es auch mal einen Unfall gab, so, ne, das sind die Ersten, die das dann mal checken und gucken, was ist jetzt zu tun. Und die sind dann auch wirklich 24/7 da vor
irre.
Ort.
Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, ich würde ja schon gern auch mal so eine Straßenbahn oder so eine U-Bahn so von innen sehen.
Musst du mal mitkommen in unsere Hauptwerkstatt, ja.
Voll gerne. Also das war eine Einladung.
Das war eine Einladung.
Nee, weil also ich meine, ich habe überhaupt gar keine Ahnung jetzt von Technik oder sonstigen, aber es würde mich trotzdem mal interessieren, wie, also ich finde es sowieso generell immer so irre, sowas auch zu bauen und dann ist das im Betrieb und keine Ahnung, was da irgendwie so für Kabel und weiß ich, ne? Also ich finde das mega.
Total, also mir geht's wie dir, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Ahnung davon und deswegen finde ich es immer wieder spannend, da hinzugehen und zu gucken und sich das erklären zu lassen. Das ist immer ein ganz guter Indikator, wenn ich es dann verstanden habe, also wenn ich so viele blöde Fragen gestellt habe, wie ich verstehe, dann kann ich es auch irgendwie nach draußen so kommunizieren, dass man es versteht, wenn man da eben nicht so tief drin steckt.
Ja, absolut.
Aber spannend, ne? Du kannst dann auch in den Werkstätten mal unter die Bahnen, die stehen auf solchen Gruben, dann kannst du die Bahnen von unten angucken und so.
Ja, das ist cool. Ja, irre. Kurze Frage, weil du jetzt vorhin auch gesagt hattest, weil mich hat das auch schon immer interessiert, die RMV und die VGF. Inwieweit sind die irgendwie zusammen? Weil das eine ist ja quasi Rhein-Main-Verkehrsbund und wir sind ja Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Ja. Aber irgendwie ist es doch, also von den Farben her und so, ist es doch irgendwie eins.
Nee, von den Farben tatsächlich nicht, aber wir hängen trotzdem zusammen. Also es ist schon ein irres Konstrukt und für Fahrgäste, also ich verstehe, dass man sich als Fahrgast auch nicht damit beschäftigen mag. Ich will von A nach B kommen. Also der RMV ist der Verbund, der sitzt quasi so oben drüber. Der ist nicht für komplett Hessen zuständig, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass so Hessen irgendwie dieser Verbund, das Verbundgebiet ist. Die sind zum Beispiel zuständig für die Fahrpreisgestaltung. Das macht der RMV. Und zwar für diesen ganzen Verbund. Das war mal die Idee, ne? Du kannst in Frankfurt ein Ticket kaufen und kannst damit auch irgendwie bis nach Limburg fahren oder so. Mhm. Deswegen gibt es diesen Verbund. Die beauftragen zu alles. Das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Also du hast in diesem Verbund verschiedene Fahrplangebiete. Ja. Eins davon ist Frankfurt, dann gibt's was weiß ich, Offenbach, dann gibt's den Kreis Offenbach. Mhm. Und die haben alle nochmal eigene Zuständigkeiten und der RMV beauftragt alles, was zwischen diesen Fahrplangebieten funktioniert. Also nicht innerhalb des einzelnen Gebiets, sondern die S-Bahn, die von Frankfurt nach Mainz fährt, die beauftragt der RMV, weil das dann über diese Fahrplangrenzen hinaus geht. Das ist vom RMV zum Beispiel beauftragt. Die machen hier die Beförderungsbedingungen, die bei uns hängen, die für alle gelten. Die macht der RMV. Also ne, das ist so ein bisschen oben drüber. Und dann haben wir hier in Frankfurt noch mal eine Organisation, die heißt Traffic.
Das mit dem IQ, ne?
Ganz genau, ja. Genau. Die sind zum Beispiel in Frankfurt dafür zuständig, auch wie die Fahrpläne aussehen. Also die sagen uns zum Beispiel, fahrt bitte auf der U9 mit so und so viel Wagen in, was weiß ich, 10-Minuten-Takt. Mhm. Die sind auch dafür zuständig, dass die Busse gefahren werden. Also die machen eine Ausschreibung für den Busverkehr. Und dann gibt es verschiedene Busunternehmen, die sich auch bewerben und Traffic sagt dann, ihr werdet es. Und wir wiederum werden nicht von der Traffic beauftragt. Wir haben so eine Beauftragung über einen langen Zeitraum, weil es natürlich ein bisschen schwierig ist, irgendwie alle 5 Jahre zu sagen, ah, jetzt haben wir ein neues Unternehmen, die kommen mal mit neuen Schienen und neuen Fahrzeugen und so. Ne? Deswegen haben wir so eine Direktbeauftragung. Und wir sind hier in Frankfurt fix zuständig für alle Straßenbahnen, alle U-Bahnen. Wir hatten zuerst diese Farbe, weil du sie gerade angesprochen hast, diese Türkis, Subaru Vista Blue. Und als es dann das Ganze ein bisschen geändert wurde und dann die Traffic entstand und die Busse eben beauftragt wurden, hat man dann in der Stadt entschieden, das ist nicht nur die Farbe der VGF, sondern die Farbe des Nahverkehrs in ganz Frankfurt. Deswegen haben auch die Busse dieses Türkis, obwohl sie nicht von der VGF sind.
Krass.
Genau, aber der RMV, der hat eine andere Farbe, die haben so ein... Die haben so ein Blau, die haben aber gar keine eigenen Fahrzeuge. Also das, was die beauftragen, beauftragen sie bei anderen Unternehmen. Zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die dann die S-Bahn fährt.
Ja, weil du jetzt auch meintest, die S-Bahn, und das hat auch irgendwie was mit der RMV zu tun. Ich dachte immer, S-Bahn gehört zur Deutschen Bahn.
Genau, die gehören zur Deutschen Bahn, aber beauftragt sind sie vom RMV. Der RMV sagt, liebe Deutsche Bahn, bitte fahrt in unserem Gebiet von Frankfurt nach Wiesbaden, von Wiesbaden nach Mainz.
Na, krass, guck mal, was da so alles noch so da so mit drin steckt bei sowas.
Total.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du schon seit 10 Jahren für die VGF arbeitest. Was macht so diese Arbeit so spannend für dich? Also es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum du auch schon so lange dabei bist.
Ja. Der Grund ist, glaube ich, vor allem, dass bei uns immer mal wieder auch was Neues kommt. Ne? Es wird nicht langweilig. Zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich dann gedacht, ach, wir bräuchten mal einen Podcast. Und dann habe ich angefangen, einen Podcast zu machen. Das Thema zum Beispiel Employer Branding, also ne, wir sind natürlich auch betroffen vom Fachkräftemangel, vom demografischen Wandel, wir brauchen neue Mitarbeitende. Das nimmt immer mehr zu, dieses Thema, und seit ein paar Jahren beschäftigen wir uns gemeinsam mit der Personalabteilung mit diesen ganzen Rekrutierungen und Employer Branding Thema, haben wir vorher auch nicht gemacht. Also ne, du kommst immer mal wieder in so neue Themen rein, machst dann größere Kampagnen dazu. Also am Anfang dachte ich, oh, das ist hier alles super routiniert und wird bestimmt schnell langweilig, ist aber nicht so. Also ich habe tatsächlich immer wieder neue Themen, neue Aufgaben. Das ist so das eine. Dann muss ich sagen, arbeite ich in einem super Team. Also ich mag meine Kollegen sehr, sehr gerne. Damit finde ich immer, steht und fällt ja sehr viel, weil man halt unheimlich viel Zeit miteinander verbringt.
Ja,
da sind echt Freundschaften entstanden. Also es sind auch Leute, die treffe ich außerhalb der Arbeit. Ja. Zusammen in Urlaub. Also mit einer Kollegin fahre ich jetzt zusammen in Urlaub. Genau, das sind so die Dinge, die mich halten, und obwohl ich eigentlich nicht so aus dem Bereich komme, aber ich finde, wenn man so Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit macht, braucht es schon auch, also für mich zumindest, ein Thema, mit dem du dich irgendwie identifizieren kannst und hinter dem du stehen kannst, weil du musst es ja nach außen auch vertreten können, und da finde ich ÖPNV ist eine gute Sache. So, also wir sind die Guten. Das macht es leichter, dann zu kommunizieren, finde ich. Also
Ja, ich finde es voll schön, dass du das so sagst, weil wenn man auch so einen Beruf hat, den man auch so ein bisschen selbst mitgestalten kann und auch dann die Möglichkeit hat und auch in dem Betrieb, sage ich jetzt mal, da auch die Möglichkeit hat, sich da auch selbst zu entfalten und immer zu sagen, hey, guck mal, ich hätte hier nochmal eine neue Idee und dann da so Denkanstöße gibt und da dann auch der Raum dafür da ist, ja, macht es irgendwie voll schön, dann weiter da zu arbeiten.
Absolut,
ja. Cool. Und also, was würdest du jetzt so sagen? Ich finde immer so, Thema Nachhaltigkeit ist ja heutzutage total so das A und O. Was würdest du sagen, macht die VGF so im Thema Nachhaltigkeit? Also wie versucht ihr euch da immer so weiterzuentwickeln?
Ja, wir sind ja an sich schon ne, per se nachhaltiges Unternehmen. Natürlich, weil wenn du dir anguckst, wie viele Leute in so eine Bahn reinfahren, reinpassen und dann überlegst, die würden alle mit dem Auto fahren. Ne? Das liegt dann schon sehr auf der Hand. Aber tatsächlich haben wir auch sogar eine Nachhaltigkeitsmanagerin. Wir haben Leute, die sich mit dem Thema Energie auseinandersetzen. Wie kann man Energie sparen zum Beispiel? Ne? Weil wir, klar, wir brauchen unheimlich viel Energie. Wir sind zum Beispiel gerade dran, ein neues System zu implementieren, DTC. Mhm. Das ist ein Zugsicherungssystem. Da hängt unheimlich viel dran. Aber unter anderem wird dann damit reinspielen, dass die Bahnen im Tunnel sehr viel automatischer irgendwie beschleunigt und gebremst werden. Mhm. So. Und damit sparst du schon unheimlich viel Energie. Also, ne, wir sind wirklich schon dran, irgendwie uns umzugucken und zu schauen, was kann man mit auch neuer Technologie, die man sich anschaut, die man ins Unternehmen holt, machen, um tatsächlich dann ja, noch nachhaltiger zu werden.
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, wie fahren wir? Also, woher nehmen wir uns diese Energie?
Von oben.
Von oben.
Der Strom,
ne?
Genau.
Und wie ist das an der U-Bahn? Das ist auch von oben, ne?
Genau, also wir haben Fahrleitungen überall, ohne kommen wir nicht weit.
Ja.
Genau, und dann haben wir Stromabnehmer oben dran und die ziehen den Strom tatsächlich von oben.
Und woher kommt der? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Hä?
Also wir ziehen den Strom aus dem Netz, wir produzieren ihn nicht selbst. Also wird aus dem Netz gezogen und in die Oberleitung eingespeist und da ziehen wir uns den raus.
Das ist ja total krass. Also ich muss mal sagen, es gab mal in Niedererlenbach so eine, also mittlerweile, man muss mal zu da sagen, damals war es ja immer so, wenn wir zum Beispiel in die Nordi gefahren sind, ins Nordwestzentrum, da war es immer so, wir mussten mit dem 29er-Bus nach Niedereschbach fahren, von Niedereschbach mit der U2 nach Heddernheim, Heddernheim in die U1 und dann in die Nordi fahren. Und dann irgendwann, und es war revolutionär, wurde ja die U9 gebaut. Ja. Das war ja für alle mega geil. Ja. Geil, Niedereschbach und dann von da nur noch mit der U9 und man ist direkt in der Nordi. Und das war einfach total krass. Dann habe ich mal gehört, dass der Plan war, dass die U-Bahn auch bis nach Niedererlenbach ausgebaut werden soll. War das so?
Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Schade, ich dachte, ich kriege jetzt hier so Insider-Tipps.
Ich würde gerne sagen, ja, nächstes Jahr. Aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass dass da auch dann irgendwie die Bauern und so gesagt haben, das wollen die nicht, weil die da jetzt da dann irgendwie von ihren Feldern was weggehen musste und so. Aber dann frage ich mich immer, wie viel steckt dahinter, dass man da dann, also man muss das ja auch alles konstruieren, wie jetzt diese Oberleitung, dann den Strom, das muss ja alles irgendwie miteinander vernetzt sein. Wer überlegt sich das, wo baut man dann am schlauesten so eine Strecke hin und so? Also da steckt ja so unglaublich viel dahinter.
Ja, ja.
Dass man jetzt nicht auch einfach sagen kann, ah ja, wir machen das jetzt mal und in 3 Jahren haben wir irgendwie eine neue Bahnstrecke. Ja. Also ich meine, wie viel Vorlaufzeit braucht man da?
Also ich kann dir das nicht sagen in Zahlen, kommt aufs Projekt an, aber es ist irre. Also ich habe es jetzt wieder mitbekommen, die U4 soll verlängert werden, ne, über die Bockenheimer Warte hinaus. Das Thema gab es schon mal, dann gab es schon mal Pläne dafür. Mhm. Dann ist ja auch immer eine politische Entscheidung, auch nur, ne, machen wir das, machen wir das nicht. Dann lag das mal wieder in der Schublade. Jetzt ist es wieder Thema. Und du musst einfach, genau wie du sagst, so unheimlich viel beachten, weil du in der Regel baust eben nicht auf der grünen Wiese, ja? Sondern ne, auch so U-Bahn, du untertunnelst Dinge oder ne, wo kommst du jetzt hoch? Und da musst du so viel, da gibt es ganze Machbarkeitsstudien, allein für die brauchst du schon irgendwie Monate, Jahre, weil alles ganz genau betrachtet wird. Ne? Gibt es für Auswirkungen gegebenenfalls auf die Umwelt? Wie ist denn hier die Bebauung rundherum? Wo kommen wir durch? Was muss vielleicht verlegt werden? Teilweise, ne? Dann müssen vielleicht auch Straßen verlegt werden oder was weiß ich. Es ist so unheimlich viel steckt da drin Und dann, genau, wird das alles zusammengetragen und auf der Basis dann eine Entscheidung oder ein Entscheidungsvorschlag für die Politik gemacht. Ja, und dann hast du noch nicht angefangen, wirklich zu planen. Ne? Ja. Dann geht es in die Detailplanung und bis du dann bei der Umsetzung bist, das dauert krass. Wirklich lange. Ja, ja.
Krass.
Das ist irre.
Und was macht ihr so damit, weil ich meine, das ist ja auch eine unglaubliche Infrastruktur, dieses komplette Netz, das irgendwie auch so instand zu halten.
Ja, ja. Das ist echt eine irre Aufgabe.
Ja.
Es wird permanent natürlich gecheckt. Also es gibt zum Beispiel, zum Teil gibt es Programme dafür. Also unsere Fahrtreppen zum Beispiel, die sind teilweise 40 Jahre alt oder so. Mhm. Und da gibt es ein Programm, da wird turnusmäßig irgendwie jedes Jahr werden 12 ausgebaut und neu eingebaut. Weil wenn du wartest, bis die kaputt gehen, hast du echt ein Problem. Das sind alles so Maßanfertigungen. Und wenn die von heute auf morgen kaputt geht und es gibt keine Ersatzteile mehr, teilweise sind die so alt, da gibt es keine Ersatzteile mehr,
krass.
Dann steht sie, ja. Und du kannst dir vorstellen, das ist echt ein Problem.
Ja.
Und ne, genau, die werden jetzt irgendwie so nach und nach ausgetauscht. Wir fliegen mit Drohnen zum Beispiel und checken unsere Oberleitung. Ja, das
wow.
erspart natürlich viel Zeit, aber da wird dann irgendwie gecheckt, ist alles hier noch und wo müssen wir ran. Die Gleise werden regelmäßig gecheckt. Dann muss, manchmal gibt es dann irgendwie so kurzfristige Sperrungen, wenn man sieht, oh, hier müssen wir ran. Oder auch die Fahrer, die merken das ja auch, ne? Und dann, die sehen hier irgendwas, dann melden die das dann und das gemacht. Das sind immer so auch so Ad-hoc-Sachen. Ansonsten gibt es natürlich dann diese großen Projekte, wo wir dann irgendwie mal 2 Wochen einen Abschnitt sperren müssen und dann einfach komplett die Gleise rausholen und neu machen müssen. Also das kommt immer sehr drauf an, wo du dich befindest. Und es gibt natürlich Abschnitte, da fahren jeden Tag 5 Linien drüber im 5-Minuten-Takt. Da musst du natürlich sehr viel häufiger ran als anderswo. Aber ja, also die KollegInnen sind gut beschäftigt. Das ist wirklich ein großes Ding.
Ja, das heißt, ihr habt ja dann auch eine mega Auswahl auch an Jobs eigentlich bei der VWF.
Absolut.
Also ich meine, da ist ja irgendwie quasi für jeden was dabei, auch wenn man jetzt gar nicht irgendwas mit Bahnen oder so zu tun hat.
Ja, ja, genau. Also das ist auch so ein Ding, ich hatte ja eben schon über die großen Kampagnen gesprochen, die wir machen, was wir irgendwie auch so ein bisschen nach draußen transportieren wollen, dass wir eben, ne, wenn man sieht die VGF und denkt, ach ja, FahrerInnen haben die auf jeden Fall. Ah ja, irgendjemand kontrolliert auch noch die Fahrkarten. Mhm. So. Und es aber steckt so unheimlich viel da hinten dran, was gemacht werden muss, was gemacht wird. Es gibt ja unheimlich viele Berufe tatsächlich im technischen Bereich, im IT-Bereich, alles Mögliche. Also das ist wirklich spannend immer für uns mitzuerleben und auch, glaube ich, interessant einfach mal zu gucken, ob was dabei ist.
Ja, wie versucht ihr euch da so die Leute zu catchen?
Also auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ne? Wir fahren hier gerade mit unserer Karrierebahn. Also tatsächlich irgendwie mit großen Kampagnen wollen wir Aufmerksamkeit erzeugen. Und wir haben unser Personalmarketing, die sind natürlich auf Messen unterwegs, die sind in Unis unterwegs. Wir fangen natürlich auch schon ganz früh an, wir bilden selber aus. Das ist natürlich auch so der erste Step, ne? Sich die Leute wirklich selbst auszubilden und genau passen dann in einzelne Abteilungen packen zu können.
Mhm.
Ja, also unser Personalmarketing macht unheimlich viel an Rekrutierung, natürlich auch über LinkedIn und so weiter. Mhm. Also die versuchen überall die Leute zu packen, die Lust haben, mal einen Jobwechsel zu machen. Ja.
Und was anderes reinzuschnuppern.
Genau. Ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass sich das ja auch alles immer so weiterentwickelt und irgendwie vielleicht auch relativ schnelllebig ist, dass dann auch immer wieder man merkt, oh, ups, jetzt haben wir doch irgendwie mehr Jobs, als, weil du jetzt auch vorhin gesagt hattest, klar, auch Personalmangel, irgendwie ist man davon auch betroffen. Ich kenne das selber auch in meiner Branche, aber auch, weil auch teilweise Unternehmen sich da so viel tut und auf einmal hast du dann irgendwie Jobs, die du vor 3 Jahren gar nicht gebraucht hast.
Ja, ja. Also genau, vor allem, weil wir auch, ne, wir sind ja echt immer dabei und wollen immer auch gern Spitzenreiter sein, was so neue Technologien angeht und so. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber wir brauchen auch irgendwie jetzt nicht nur so ganz Spezialisten, sondern auch wirklich in der breiten Masse, zum Beispiel FahrerInnen.
Mhm.
Also, ne, wir haben irgendwie so um die 900.
Wow.
Und bewegen hier viel in Frankfurt und klar, da gehen jetzt auch viele in Rente und da müssen wir suchen wir und bilden halt ne aus. Wir sind jetzt hier gerade mit der Fahrschule unterwegs.
Ja.
Also als FahrerInnen kannst du nicht einfach sagen, hier bin ich fange an, sondern die müssen alle in kleinen Gruppen ausgebildet werden. Das dauert auch seine Zeit. Genau, deswegen geht das so peu à peu, aber...
Wie lange ist ungefähr so eine Fahrerausbildung?
Ich meine, es sind 3 Monate.
Okay, aber was gibt es denn da für Voraussetzungen? Also wahrscheinlich irgendwie schon einen Führerschein haben?
Du musst einen Führerschein haben und 21 sein.
Okay.
Genau, das sind so wirklich die Basic-Voraussetzungen.
Ja.
Genau.
Dann. Ja, jetzt haben wir ja auch vorhin schon erfahren, es gibt ja auch Unterschiede, U-Bahn, Straßenbahn.
Genau.
Die U-Bahn fährt auf Signal und richtig. Straßenbahn ist schon nochmal...
Da musst du dich hier...
Da musst du, also das finde ich auch immer, gerade wir sind jetzt hier auch gerade durch Sachsenhausen gefahren, da Schweizer Straße, das ist ja so verrückt, ja. Also ich arbeite da ja auch manchmal und dann hörst du immer so, weil halt irgendwie die Straßenbahn, dann die Autos, dann wollen Fußgänger darüber, also wow.
Ja, ist ein krasser Job, du musst echt die Augen überall haben und für andere auch mitdenken.
Ja.
Weil du hast natürlich bei so einem Gewicht hier einen gewissen Bremsweg, also ja. Du kannst nicht einfach sagen, hier, stopp, ich halte jetzt an, sondern
ja.
Ja, musst echt gucken, hast viel Verantwortung.
Und macht man nur eine praktische Prüfung oder macht man auch eine Theorieprüfung, wie wir ganz normal beim Führerschein?
Die haben auch eine Theorieprüfung, genau. Heute Morgen hier, die Truppe, mit der wir unterwegs sind, die hatten vorhin theoretischen Unterricht. Also die saßen richtig wie im Klassenzimmer und haben gebüffelt und da gibt es dann auch eine Prüfung.
Wann haben die angefangen?
Früh. Sie beide wahrscheinlich noch geschlafen, als ich definitiv noch geschlafen habe.
Ja.
Meine sehr hat es gesagt, um 6:30 geht's los, glaube ich.
Boah,
also das früh. Ja, das ist auch ein Job, wo man echt gemacht sein muss. Für. Mhm. Also ne, die haben ja viele Schichten. Also du arbeitest auch am Wochenende, du hast ja. Dann Frühschicht, Spätschicht. Mhm. Es wechselt auch immer mal. Also es ist schon anspruchsvoll.
Ja klar. Wann fährt die erste Straßenbahn immer? Ist auch unterschiedlich.
Ja. Also kommt genau. Am Wochenende fahren wir Freitag auf Samstag auf Sonntag fahren wir durch.
Mhm.
Und ansonsten das heißt, man kommt auf die Linie an. Aber die fahren unheimlich früh los.
Ja. Krass. Also ich komme ja aus dem Bäcker-Business. Das ist auch früher Job. Ja. Aber es ist noch. Wobei unsere Bäcker arbeiten auch nachts. Aber ja, ich habe auch schon um 5 angefangen. Das ist wirklich, ja, muss man für gemacht sein, ja. Da hast du recht. Vor allem, ich denke mir halt auch immer so, also mein Mann selber, der arbeitet auch in der Nachtschicht und das finde ich immer total krass.
Ja, also ich könnte es glaube ich auch nicht. Es gibt viele, die sagen, sie finden es gut. Also ja. Gibt, die fahren gerne früh, dann sagen sie, dann habe ich was vom Tag, dann, keine Ahnung, kann ich mich mit meinen Kindern beschäftigen oder so. Es gibt viele, die ja. Sehen da echt die Vorteile drin. Es hat auch viele Vorteile, aber ich glaube, es ist auch echt eine Typsache.
Ja, ja. Jetzt hattest du vorhin, wir haben jetzt ganz kurz auch darüber geredet, wie wenn ihr Sachen erneuert und instand haltet, dann hat man es ja ganz oft, dass sich ja Leute auch beschweren. Ne? Vor allem, wenn man dann jetzt mal eine Strecke sperrt oder wie geht ihr damit sowas um oder wie versucht ihr da so für alle das Bestmöglichste zu machen? Also keine Ahnung. Bei der Deutschen Bahn, die sperren ganz gerne mal in den Sommerferien einen Tunnel. Ich fahre jetzt nicht so oft mit der S-Bahn, aber ich kriege zum Beispiel ganz oft von Leuten mit, so die kotzen eigentlich regelmäßig ab.
Also tatsächlich versuchen wir auch immer mal in den Sommerferien was zu machen, weil es ist einfach die Zeit, in der am wenigsten Leute unterwegs sind. Da sollen einfach möglichst wenig Leute betroffen sein. Wir versuchen dann wirklich alles ganz kompakt zu machen. Also dann haben wir quasi eine Hauptmaßnahme, die machen das und das. Und im Schatten läuft aber so unheimlich viel. Da wird überall abgefragt, was könntet ihr in der Zeit noch machen? Ne, weil wir hatten es ja gerade davon, die Bahnen fahren unheimlich früh raus und fahren unheimlich lang. Das heißt, diese Pause dazwischen ist wahnsinnig kurz. Da kann man nicht viel machen. Da wird schon mal was gemacht, aber wahnsinnig viel kannst du nicht machen. Das heißt, alles, was dann so aufgeschoben wird, wird dann auch in so eine Sperrung reingepackt und ganz viele Gewerke, dann wird an der Oberleitung, dann wird da mal irgendwie geschweißt und gemacht und getan, dann wird in Stationen geputzt und frag mich nicht was. Also das ist so ein Ding, dass wir versuchen, alles da reinzuquetschen, was geht. Dann ist natürlich Kommunikation, das ist auch mein Thema, auch A und O, also dass wir wirklich vorab kommunizieren, dass wir sagen, was wir machen, dass wir immer, es gibt eine ganze Truppe, die für Fahrgastinfo zuständig ist, die diese, kennst du wahrscheinlich, diese gelben Schilder machen, also immer wirklich auch vor Ort informieren. Dann machen wir irgendwie, wenn es bei den Bauarbeiten vielleicht mal lauter wird oder Parkplätze wegfallen, dann machen wir Anwohnerinfos, die werden dann eingeworfen. Wenn es ganz große Sachen sind, machen wir Promotion-Aktionen. Wir haben Kollegen, wir haben so ein schickes, wie so ein Lastenfahrrad, das heißt VG Flex, das ist ein Team, die fahren dann auch irgendwie hin und stellen sich vor Ort hin und erklären und sagen, jetzt hier, heute gesperrt, fahr bitte auf dem Weg, dann kommst du irgendwie an dein Ziel. Also wir versuchen schon irgendwie, vor allem über Kommunikation, Informationen, viele zu machen. Dann gibt es natürlich einen Schienenersatzverkehr, aber es ist klar, also meine Strecke war auch schon mal 6 Wochen gesperrt. Dann habe ich gemerkt, oh, ich wohne doch eigentlich relativ nah an der U7, viel näher als ich dachte und bin alternativ damit gefahren. Aber dass das nicht geil ist, ist klar. Ja, aber es muss halt gemacht werden. Wir sind für die Sicherheit auch zuständig, ne? Es muss sicher sein. Und natürlich wird auch vieles dann komfortabler, wenn du zum Beispiel barrierefreien Ausbau machst.
Mhm.
Ja, das ist natürlich für alle ein Gewinn. Aber ja. Es muss gemacht werden und die Zeit brauchst du.
Ja.
was man mal sagen muss, wir sind echt in den allermeisten Fällen wirklich im Zeitplan. Das ist, glaube ich, irgendwie sowas, wo man denkt, ach, das dauert sowieso länger. Ist aber echt in den seltensten Fällen so. In allermeisten Fällen werden wir rechtzeitig dann tatsächlich fertig.
Ja, die Straßenbahn, die war ja jetzt auch gesperrt.
Also genau,
jetzt,
da ist noch,
oder ist
die,
es noch?
Also, ich muss jetzt überlegen, bei den Münchner Klappenteilen
genau,
ist noch gesperrt.
Genau,
ja.
Weil ich konnte jetzt zum Beispiel auch die ganze Zeit nicht zum Willy-Brandt-Platz fahren mit der L.
Genau. Und das ist halt, das ist eine große Einschränkung, das wissen wir, das ist klar. Aber die Kollegen mussten an die Gleise ran, die waren teilweise echt alt und
klar, ich meine, Sicherheit geht auch immer vor, weil wenn man das jetzt nicht machen würde und dann passiert irgendwas.
Eben. Ja.
Ja, krass. Also auch, ich meine, inwieweit im Voraus plant man auch sowas? Also wüsstet ihr jetzt, weißt ihr jetzt, habt ihr jetzt schon Pläne für nächstes Jahr?
Zum Teil ja.
Was also gesperrt
ist,
wird.
Ist unterschiedlich, aber genau, da wir uns ja auch irgendwie mit der Stadt abstimmen müssen, ne? Haben die auch Baustellen, kannst jetzt nicht irgendwie sagen, die bauen da und wir bauen 50 Meter weiter und dann kommt gar niemand mehr durch, also das muss koordiniert werden. Dann wird ganz oft, wenn wir sowas machen, auch in Abstimmung mit anderen Ämtern gearbeitet. Also ne, wir holen die Schienen raus und dann kommt das nächste Amt und sagt, darunter liegen aber nochmal Leitungen, an die wir ran müssen. Oder dann kommt das Amt für Straßenbau und Entschließung und sagt, bei der Gelegenheit machen wir dann auch nochmal den Fahrradweg, der nebendran ist oder so. Das heißt, du musst dich mit anderen abstimmen und da brauchst du natürlich einen Vorlauf. Genau, da musst du natürlich Material bestellen, also so eine Weiche liegt auch nicht mal eben so irgendwo auf dem Hof. Also du hast schon einen gewissen Vorlauf, kommt auf die Maßnahme an.
Ja.
Aber genau, kannst nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt machen
jetzt
wir mal.
Jetzt machen wir mal eine Strecke dicht.
Genau.
Krass. Und was würdest du so sagen, ist so in jetzt dieser ganzen Zeit, in der du jetzt für die VGF arbeitest, was war so das krasseste, oder das krasseste, nicht Erlebnis, aber so das, was sie so am krassesten umgesetzt hat? Oder was war so mit deinem Job, wo du sagst, boah, okay, da haben wir sowas richtig, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so an sowas denke, die U9, die damals gebaut wurde. Das war für mich einfach der Wahnsinn.
Also, echt schwer zu sagen, ganz unterschiedliche Sachen. Also diese großen Kampagnen waren immer ein Ding, weil ich natürlich auch unheimlich viel Zeit da reingesteckt habe und Energie und mit vielen tollen Kolleginnen gearbeitet habe. Wenn sowas dann irgendwann in der Stadt zu sehen ist, das ist sehr cool. Dann zum Beispiel ist es noch nicht abgeschlossen, aber im Europaviertel wird ja auch gebaut. Mittlerweile haben wir eine Tochterfirma, weil das auch so ein Riesenaufwand ist, ne? Und die arbeiten ganz konzentriert nur an dem Projekt. Das ist schon irre zu sehen, wie so ein Tunnel, so eine Tunnelbohrmaschine, also ne, da eingesetzt wird und dann kommst du in diesen Tunnel rein mit auf dieser Maschine, der sich da, die Maschine frisst sich da quasi, ne, so durch den Untergrund. Das ist schon irre, also immer wenn es auch so Sachen zu sehen gibt, die man sonst nicht so sieht, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Wir machen manchmal, wenn wir solche Streckensperrungen haben, dann bieten wir so Tunnelwanderungen an. Auch super geil.
Hey, mega.
Ja, da siehst du auch Sachen, die du sonst nicht siehst. Also ja, oft sind es für mich so, oft so ein Blick hinter die Kulissen, den ich irgendwie immer wieder beeindruckend finde. Das sind so die für mich immer wieder so Aha-Momente, wo ich denke, ja geil.
Ach geil, Tunnelwanderung, das wusste ich. Was bietet ihr noch alles für Sachen, wo man so quasi hinter die Kulissen gucken kann? Also das finde ich ja zum Beispiel schon mal richtig cool, da muss ich auf jeden Fall informieren.
Ja.
Weil sowas interessiert mich ja auch total.
Ja.
Ich finde, immer auch wenn man so an dem Bahnsteig steht und dann guckt man so in diesen dunklen Tunnel rein und ich voll oft denke ich mir so, weil man sieht auch manchmal dann so rechts und links irgendwie irgendwelche Türen oder manchmal kommt dann da auch jemand raus. Oh mein Gott, wo kommt der jetzt her?
Ja, ja. Nee, das ist wirklich cool, weil dann wird das Licht angemacht, ne?
Ja.
Und dann marschierst du mal da durch und keine Ahnung, dann läufst du auch mal unter Main durch, ne? Da fahren wir ja drüber.
Ja.
Und dann hat der Kollege auch mal, da gibt es solche Wehrtore, das sind gigantische Tore für den Fall der Fälle, dass mal irgendwas passiert und Wasser eindringt, ne, dass die dicht gemacht werden können. Krass. Solche Geschichten, das weißt du nicht, das siehst du nicht, aber in solchen Fällen dann eben doch mal.
Und was gibt es noch für Veranstaltungen?
Also so krass hinter die Kulissen blickt man, glaube ich, sonst nicht wie bei so einer Tunnelwanderung. Was wir schon machen, jetzt steht zum Beispiel, ich weiß nicht, wann die ausstrahlt, aber im September, falls wir vor dem 20., 21. September ausstrahlen, herzliche Einladung, haben wir eine Veranstaltung auch in einem ehemaligen Betriebshof in Eckenheim, wo wir dann einfach historische Fahrzeuge aus unserem Museum zeigen, wo wir unsere Arbeitsfahrzeuge mal zeigen, die sonst auf der Strecke unterwegs sind. Kommt ein Kollege mit den Drohnen vorbei. Dann, was immer sehr gut ankommt, kommen die auch mit ihrem Turmwagen und dann ne, verlosen wir auch mal eine Fahrt auf den Turmwagen, kommst du mal oben rein, kannst einmal hochfahren bis zur Oberleitung und wieder runter.
Krass.
Sowas kommt auch immer sehr gut an.
Ja.
solche Geschichten. Wir holen unsere Pferdebahn aus dem Museum, also die wirklich früher durch Frankfurt gefahren ist. Da spannen wir ein Pferd davor.
Ja?
Ja, ist dann auch unterwegs. Also solche Sachen bieten wir dann schon an. Das ist jetzt nicht so ganz, das ist nicht so krasse Insights natürlich wie so, ne, im Tunnel. Aber so dann mal zu zeigen und die Dinge zum Anfassen zu präsentieren, das wollen wir schon gerne machen.
Ja, weil du jetzt auch sagtest, historische Bahnen, also die Straßenbahn oder auch die U-Bahn, das verändert sich ja auch immer auch vom, wie von innen alles aufgebaut ist und so. Was macht ihr dann mit den alten? Also die stehen dann irgendwie in einem Museum oder?
Ja, also wir heben in der Regel so von den alten Modellen mindestens eins auf. Und die werden dann zu solchen Gelegenheiten rausgeholt oder teilweise werden die auch vermietet, wie den, ne, wir haben ja den Ebbelex. Mhm. Und dann haben wir noch andere historische, die auch vermietet werden. Stehen dann zum Teil im Museum. Also die, sag mal, nicht fahrfähig sind, stehen im Museum, andere sind fahrfähig noch. Aber ja, Großteil wird dann natürlich irgendwie, so, wenn so ganze Flotten aussortiert werden, werden die verkauft. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kollegen im Podcast, der aus der Türkei kam und wir haben so einen alten Wagentyp in seiner Heimat verkauft. Und dann hat er erzählt, wie er dann da irgendwie, also er ist Fahrer bei uns und wie er dann da so vermittelt hat und mit dahin geflogen ist. Und dann quasi denen erstmal gesagt, die haben nicht mehr Gleise, die haben gar nichts. Und hat das alles betreut von Anfang an. Und dann war er dabei, wie halt die Fahrzeuge hier von Frankfurt dorthin überführt wurden und die fahren jetzt in seine Heimatstadt. Also eine ganz süße Geschichte war das. Also sowas passiert da mit so, sagen wir mal, der Masse irgendwie. Aber Einzelne heben wir tatsächlich auch.
Ah, krass, und das macht ihr dann auch einfach, dass ihr dann sagt, ja, okay, dann geben wir jetzt einfach eine Bahn, die immer in Frankfurt gefahren ist, einfach mal ein anderes Land? Oder restaurieren die nochmal, machen die dann so in ihrem Style?
Genau, die passen die so an, wie sie sie brauchen. Aber es gibt jetzt kein Profi, wir haben Kollegen, die wissen genau, wo irgendwie, ich glaube, irgendwo in Polen sind auch noch alte Fahrzeuge unterwegs. Die wissen dann, wo unsere alten Fahrzeuge unterwegs sind. Die erkennen sie, ich würde sie wahrscheinlich nicht erkennen, weil die auch umlackiert werden oder so.
Ja.
Aber einige fahren tatsächlich noch.
Also ist ganz, 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 ganz selten sicher auch immer noch mal so eine ganz alte schon. Diese, und die früher waren ja orange mit dann so, mit so braunen, so Ledersitzen. Also ganz selten, dass ich sowas noch sehe.
Ja. Und die sind natürlich, ne, wenn die jetzt im Linienverkehr fahren, das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir wollen, weil wir natürlich barrierefrei unterwegs sein wollen.
Stimmt, die, ja.
So, das ist das Thema bei denen, aber es gibt auch viele Leute, die freuen sich drüber, oh, ich habe den P-Wagen gesehen, endlich fährt er mal wieder. Aber in der Regel wollen wir natürlich, wenn wir jetzt nicht sagen, das sind explizit historische Fahrten, ist es uns natürlich dran gelegen, dass wir barrierefrei unterwegs sind.
Krass. Und was macht ihr so, also auch jetzt zum Beispiel hier jetzt in der Straßenbahn, sind dann auch immer irgendwie, überlegt ihr euch dann so, wie können wir es noch, sag ich mal, komfortabler für unsere Fahrgäste machen? Oder seid ihr hier schon so, okay, nö, so soll das jetzt sein? Oder versucht ihr euch da auch immer irgendwie weiterzuentwickeln? Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch teilweise in U-Bahnen gesehen, es gibt jetzt so USB-Sticks. Also man kann so kann sein Handy laden.
Ja, genau. Es gibt immer mal so Projekte, wo wir so neue Sachen ausprobieren. Aber in der Regel sind so Flotten so, wie sie sind. Also wir fangen jetzt nicht an, hier in alles auszubauen und zu sagen, ach, wir setzen Stellen, die sitzen jetzt mal hier so quer rein oder sowas. Das machen wir nicht. Das ist dann wirklich, wenn ein neuer Fahrzeugtyp kommt, dann wird nochmal ganz genau geguckt, was machen wir und wie sieht es aus. Aber so kleinere Sachen, die werden dann schon mal ausgetestet und also eigentlich weniger im Fahrgastraum, mehr dann so wirklich Technik an sich. Zum Beispiel, wir haben ein Fahrerassistenzsystem, was es ja im Auto schon lange gibt. Bei Bahnen ist das noch nicht so gängig, da waren wir auch echt Vorreiter. Also dass wirklich in den Bahnen vorne Kameras verbaut sind. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein Fahrer ein Problem haben sollte, medizinischer Natur und irgendwie nicht mehr da ist, dann checkt die Bahn quasi selbst, habe ich ein Hindernis vor mir und bremst dann auch.
Ach, so, krass. Das hat also auch so nicht. KI und sowas, genau, dass ihr das auch nutzt.
Genau, also solche Sachen werden viel gemacht, im Fahrgastraum jetzt nicht so viel. Aber da wird regelmäßig natürlich alles ausgetauscht. Also das sind jetzt nicht die Sitze, die hier drin waren, als wir die Bahn bekommen haben. Das wird dann schon. Austauschen tun wir aber jetzt hier groß umdesignen im Innenraum.
Ja, ich meine, also wenn man jetzt überlegt, früher war alles orange, jetzt sind wir ja in diesem, du hast vorhin die Farbe genannt. Es ist nicht türkis, sondern...
Also unsere Farbe ist Subaru Vista Blue.
Subaru Vista
aber Blue. Türkis ist okay.
Ja, aber ist man dann so, dass man sich dann auch irgendwann mal so denkt, ah, vielleicht brauchen wir jetzt mal ein neues Design oder eine neue Designfarbe oder ist jetzt einfach das Subaru Vista Blue?
Also die Farbe ist schon echt gesetzt, das ist wirklich unsere Marke, aber natürlich... sehen wir schon zu, dass wir immer mal irgendwie den Look ein bisschen frisch halten, anpassen, dass es immer mal was Neues zu gucken gibt, ne, dass man wieder aufmerksam wird. Also meine liebe Kollegin Dana, schöne Grüße, die ist wirklich bei uns Hüterin über das Corporate Design und die ist aber auch wirklich immer sehr dahinter her, dass wir irgendwie up to date sind und dass wir ja immer sichtbar bleiben und immer am Puls der Zeit bleiben. Also es ist tatsächlich ein Thema.
Und ist auch so Vandalismus ein großes Thema?
Absolut. Also ja. das haben wir wirklich. Da haben wir jetzt auch letztes Jahr eine Kampagne tatsächlich gemacht, irgendwie mal so gegenzurechnen hier. Also für, weiß ich nicht, so eine kaputte Scheibe könnten wir, weiß nicht, 2000 Portionen Pommes bekommen. Also um mal so einen Wert zu zeigen, ne? Oder so und so viele Wochen Urlaub in New York machen.
Reisen. Genau. Ich hab's gesehen und dann den. Ja, es ist krass, weil also ich meine, es ist ja auch dann nicht nur irgendwie eine kaputte Scheibe, sondern auch einfach, wenn man irgendwie was hier hinschreibt oder manchmal sind ja auch irgendwie die Sitze, warum auch immer, man da so einen Sitz ausschlitzt.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, das ist aber tatsächlich, ist ein Thema.
Ja, das heißt, ihr steckt da auch schon auch
Geld rein. Geld,
wahrscheinlich
Zeit.
Millionen von Euro.
Ja.
Wie viele Bahnen habt ihr insgesamt?
Warte mal. Oh Gott, jetzt springt mich wahrscheinlich jemand um. Ich glaube 400. Ungefähr 400.
Krass.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel eine, sagen wir jetzt mal die 12, die hat ja ihre bestimmte Linie, die sie fährt, wie viele fahren davon am Tag? Also man hat ja nicht nur eine Bahn, die jetzt hin und zurück, sondern dann fährt ja irgendwie eine andere nochmal und dann noch eine andere, aber irgendwann muss es ja auch mal, weil sonst...
Das kommt drauf an, wie lang die Strecke ist und in welchem Takt du fährst. Mhm. Also unterschiedlich. Tatsächlich, da können wir, was jetzt nicht... Dass man das Blaue rein 10 Stück auf einer Linie irgendwie so im Kurs fahren.
Voll krass, weil ich dachte mir jetzt auch gerade so, auch so Fahrpläne, das muss ja auch irgendwie so gut getaktet sein, weil auch manchmal ja mehrere Bahnen an einer Station fahren, dann teilen die sich irgendwo. Wer macht sich so Gedanken?
Unsere Kollegen.
Ja, aber also wie, das ist doch total irre.
Ja, und das Krasse ist halt, du hast diese Fahrpläne, dann denkst du, ah ja, die stehen ja da, läuft doch. Aber mir hat mein Kollege gesagt, echt nur ein Bruchteil der Tage eines Jahres fahren wir nach diesem Fahrplan, weil ne, dann hast du da eine Sperrung, dann hast du eine Veranstaltung, was weiß ich, die Eintracht spielt, Coldplay spielt, was weiß ich was. Also diesen permanent dabei, aus diesem, sagen wir, Ursprungsfahrplan einen neuen zu machen, den anzupassen, den umzubasteln. Und dann fahren wir sehr, sehr oft andere Fahrpläne. Das heißt, die sind da wirklich ständig am Bauen.
Krass.
Ja.
Und wenn jetzt so Störungen sind oder auch irgendwie so bestimmte Veranstaltungen, wie bringt ihr das den Fahrgästen immer am nächsten? Also versucht ihr immer irgendwie vorher dann über Social Media oder es gibt ja auch oft dann diese Anzeigen, dann und dann ist da gesperrt.
Es kommt ein bisschen drauf an, wenn es geplante Maßnahmen sind, also so Baustellen, dann können wir natürlich das, was wir eben schon besprochen haben, anschmeißen. Das ist dann klar, dann gibt es gelbe Schilder, dann gibt es eine Presseinformation, dann wird über Social Media informiert und so weiter und so fort. Wenn wir Ad-Hoc-Geschichte haben, weil, weiß ich nicht, es gab einen Unfall, dann läuft tatsächlich über diese DVs, die du gerade angesprochen hast, also diese Anzeigentafeln an der Haltestelle, dann läuft das irgendwie unten durch. Dann haben wir auf der Website echt ein ganz gutes Tool, wo auch dann irgendwie unsere Leitstelle das mit einpflegt und dann auch drin steht, hier voraussichtlich, weiß ich, eine halbe Stunde und die Haltestellen sind betroffen. Genau, also es kommt immer ein bisschen drauf an, ob wir es vorher wussten oder ob wir selbst davon überrascht wurden.
Und wie schnell updatet ihr zum Beispiel eure App dann? Also es gibt ja auch eine App.
Genau, also es ist die RMV-App, da sind wir wieder bei dem Thema, die vielen Player.
Ja.
Genau, aber da sind unsere Daten drin. Also wir haben eine Schnittstelle und das wird dann in Echtzeit da reingespielt. Also die Bahnen werden schon getrackt, du weißt, wo die sind und wenn du die 5 Minuten Verspätung hast, siehst du das auch in der App.
Und wer kümmert sich dann zum Beispiel darum, weil oft sind ja dann auch die Taxis, die dann... Also das muss ja dann auch alles super schnell gehen.
Mhm. Also sagen wir, unser Herzstück ist unsere Leitstelle. Mhm. Die ist wirklich 24/7 besetzt. Das ist auch interessant, wenn man da mal reingucken kann. Weil die sitzen tatsächlich an so halbrunden Tischen mit irre vielen Monitoren davor und haben alles im Blick. Also das sind dann mehrere Kollegen, die dann für unterschiedliche Linien zuständig sind und die sehen irgendwie alles. Und da läuft einfach alles zusammen. Also wenn irgendwo ein Unfall ist, das wird zuerst da gemeldet und dann kommunizieren die, wenn es gebraucht wird, mit der Polizei, mit der Feuerwehr. Dann fährt einer von dem Team raus und ist dann mit vor Ort und checkt, was ist zu tun. Und da haben wir auch eben so ein Info. Stelle quasi mit in der Leitstelle, die dann auch kommunizieren Und auch sowas wie ein Taxiersatzverkehr wird dann von der Stelle aus irgendwie in Auftrag gegeben. Also die sind echt das Herzstück.
Ja, das ist ja immer Mord und Totschlag, sobald diese Taxis kommen. Ja. Also, du musst halt immer Ellbogen ausfahren.
Klar, wenn du guckst, wie viele Leute im Berufsverkehr in so eine Bahn reinpassen, ja, und wie viele Taxis brauchst du dann?
Ja, nee, das ist das immer. Ich laufe einfach.
Ja, ja, genau.
Ja, voll spannend. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mich würde auch noch voll interessieren, was ihr so für eine Vision habt, so für die nächsten 10 Jahre.
Also, ich muss sagen, ne, das ist auch das Schöne an unserem Job. Das ist einfach ein Zukunftsthema. ÖPNV ist ein Zukunftsthema. Das heißt, wir wollen stabil bleiben und wir wollen natürlich, soweit es möglich ist, den Ausbau, die Instandhaltung, ne, voranbringen. Und wie ich gesagt habe, wir sind auch immer gerne dabei bei so Innovationsprojekten, also so ein Fahrerassistenzsystem. Genau, also, und dieses Zugsicherungssystem. Also, tatsächlich nicht nur mitzuschwimmen, sondern auch vorne mit dabei zu sein, was so die Technik angeht. Und aber bei all dem nicht vergessen, irgendwie stabil zu bleiben. Also die Rekrutierung wird weitergehen, dass wir einfach diesen stabilen Fahrplan irgendwie.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch immer wieder überrascht, wie viele Menschen ja auch immer noch auch so in der Innenstadt mit Autos fahren. Mhm. Und also ich persönlich finde ja immer, dieses Fahren an sich ist so eine Sache, aber Parkplatzsuche, es kotzt mich immer richtig an. Aber habt ihr da auch irgendwie so Pläne, dass ihr noch mehr Leute zum Bahnfahren animieren wollt? Also habt ihr da irgendwie auch dann so Maßnahmen, die ihr euch überlegt, wie die Leute weniger Auto fahren?
Ja. Also das, was wir leisten können, ist natürlich wirklich dieses zuverlässig, stabil da zu sein. Es gibt natürlich, das sind eher, ne, Projekte, die aus der Politik kommen. Mhm. Es gibt zum Beispiel gerade ein Projekt, dass jeder, der sein Auto abgibt, eine Jahreskarte bekommt. Solche Geschichten. Das unterstützen wir natürlich. Also die Abwicklung läuft über uns. Ne? Das Ticket können wir dann aushändigen.
Ja.
Solche Geschichten unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ja, das sind aber tatsächlich eher dann so Dinge, die politisch gesteuert werden.
Würdest du sagen, dass jetzt auch, weil das Deutschlandticket wurde ja eingeführt, dass sich da so auch das Fahrverhalten oder das Bahnfahrverhalten von den Menschen verändert hat oder dass auch mehr Leute das vielleicht angezogen hat?
Ich denke schon. Also ne, wir haben natürlich ein krasses Loch gehabt durch Corona. Also unheimlich viele, die dann nicht mehr gefahren sind. Wir sind noch nicht wieder ganz auf dem Stand von davor, aber da bewegen wir jetzt wieder echt hart drauf zu. Und ich denke, es hat ganz viel auch mit dem Deutschlandticket zu tun. Dass die Leute gemerkt haben, das ist natürlich easy und bequem und du kannst jetzt überall fahren mit deinem Ticket zu einem echt überschaubaren Preis. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Trackt ihr auch immer so die Leute, die mit der Bahn fahren irgendwie? Oder ist das immer so ein
Es wird gezählt tatsächlich. Ja. Das macht jetzt wiederum die Traffic, über die wir auch schon gesprochen haben. Die machen wirklich Fahrgastzählungen, dass die wissen, wie voll sind die Wagen und müssen wir dann eben sagen, bitte hängt an die, weiß ich nicht, U4 geht jetzt nicht, weil da fahren wir sowieso immer mit 4 Wagen, aber hängt da und da bitte einen Wagen an oder fahrt in einem engeren Takt, weil die Bahnen zu voll sind. Genau, das wird tatsächlich gemacht und gecheckt, ja.
Hast du irgendwie Zahlen?
Nee,
ich glaube, es sind richtig viele, vor allem so zu diesen Stoßzeiten.
Ja, das ist schon.
Das ist verrückt, ne? Ja. Okay, dann lass uns doch noch mal über deinen Podcast ganz kurz reden, den Wahnsinn-Podcast. Ja. Wie kam das dazu, dass du jetzt gesagt hast, jetzt vorhin irgendwie kurz gesagt, du hast es dann angesprochen, weil dein Chef sagt, wir brauchen jetzt einen Podcast.
Ja. Also ich höre selbst gern Podcasts.
Ja.
Und irgendwann kam ein guter Freund von mir, der arbeitet bei der Deutschen Bank und sagte, hier, weißt du was, ich mache jetzt einen Podcast für die Deutsche Bank. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich super gute Idee. Ich hatte mich so mit Corporate Podcasts vorher nicht so befasst. Und dann habe ich aber sehr schnell gedacht, wir haben einfach so viele coole Leute bei uns im Haus, die so viel zu erzählen haben. Also wir haben so viel Stoff einfach. Mhm. Da muss ich was draus machen lassen. Ne? Also wir arbeiten immer super gerne mit Kolleginnen aus unterschiedlichen Bereichen für Social Media, also ne, für Instagram und für alles. Und das ist jetzt einfach nochmal so eine Chance, die Leute einfach ein bisschen näher kennenzulernen. Nicht nur so ein kurzes Statement, ein kurzer Clip, sondern einfach die mal erzählen zu lassen. Warum machst du den Job? Was genau machst du in deinem Job überhaupt? Was ist deine Motivation? Und das macht unheimlich viel Spaß, ja. Und dann habe ich gedacht, brauchen wir. Und habe halt das erstmal so in unserem Kreis von meinem Chef, meinen Kolleginnen vorgestellt. Die sagten dann auch, ja, klingt gut, probier doch mal. Und dann habe ich einfach die ersten Pilotfolgen aufgenommen. Dann haben wir die Geschäftsführung vorgestellt. Die waren auch ganz angetan. Und seitdem läuft. Ich habe erstmal so eine erste Staffel gemacht mit 10 Episoden, weil ich dachte, oh Gott, wenn das keiner hört, dann können wir nach 10 Episoden sagen, okay, war mal ein Versuch.
Ja.
Aber es wird gehört und wir machen jetzt einfach weiter und es sind immer wieder Kolleginnen, die bereit sind zu erzählen. Es macht irgendwie Spaß.
Voll cool. Ist ja auch irgendwie für dich. Also das heißt, du hast dann quasi aus allen möglichen Bereichen holst du dir dann deine Gäste und befragst sie dann zu dem Job. Ist ja auch irgendwie für dich total cool, auch dann in jedem Job irgendwie reinzugucken.
Total, ja. Genau, man hat auch einfach mal die Gelegenheit, nicht mal ein Vorgespräch mit den Leuten, einfach mal so entspannt sich das auch anzuhören, was die so machen. Und ich sehe jetzt noch kein Ende, jetzt nicht, weil es einfach so unheimlich viele Berufe und Leute gibt.
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Knapp 3000. Also da ist Potenzial.
Da ist Potenzial da. 3000? Ja. Boah, das ist schon auch viel. Kennst du alle?
Nee. Sehr viele, aber natürlich bei weitem nicht. Also ja, natürlich.
Und seit wann machst du jetzt den Podcast schon? Also seit wie vielen Jahren?
Lass mich überlegen. Heute kam die 40. Episode raus. Wir erscheinen einmal im Monat. Ich bin schlecht im Rechnen. Drei Jahre. Ja.
Ja, guck mal, bei 3000 Leuten und wahrscheinlich potenziell noch mal mehr Leute.
Kommen immer mehr Leute dazu. Genau. Wir haben jetzt das erste Mal auch angefangen, was wir heute machen, draußen aufzunehmen. Ja. Also ich habe das sonst immer im Büro gemacht. Ich habe immer einen Tonmeister dabei, der auch immer sehr viel Wert auf die Qualität legt. Da wird auch im Sommer sehr geschwitzt, damit die Klimaanlage aus ist und es nicht rauscht. Deswegen, wir haben das immer so ganz, ganz safe alles gemacht.
Ja.
Und jetzt waren wir das erste Mal in der Werkstatt und haben in der Bahn aufgenommen. Natürlich das krasse Gegenteil, da haben wir dann die Türen aufgemacht, damit man auch was hört von der Werkstatt drumherum. Und es war cool. Also ich glaube, ich werde jetzt häufiger, vielleicht fahre ich auch noch mal hier mit den Kollegen mit der Fahrschule, tatsächlich auch Folgen irgendwie so in Betrieb aufnehmen.
Ja, so Appleby Express wäre eigentlich auch total geil.
Ja. Ja.
Die Option hätten wir ja vielleicht auch gehabt.
Ja.
Ja.
Nächstes Mal,
ja. Vielleicht machen wir es einfach nochmal zusammen.
Genau.
Ja, oder?
Ja.
Wäre doch lustig. Ich bin tatsächlich noch nie Appleby Express gefahren.
Ja, mit Zeit.
Ja. Ich dachte mir immer, das ist so voll das Touri-Ding.
Ist es schon auch. Aber irgendwie, wenn man es hat schon muss man es mal machen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Es gibt so bestimmte Dinge, die muss man irgendwie mal gemacht haben. So. Und das, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es den schon?
Als AppleX, wir haben vor ein paar Jahren, glaube ich, das 40. Jubiläum gefeiert. Also die Fahrzeuge gibt es, ne? Die war vorher ganz normal in Betrieb, also die gab es noch schon länger. Aber den AppleX an sich gibt es auch schon ewig tatsächlich. Naja.
Krass, da guckst du mir gar nicht.
Bin ich als Kind schon mitgefahren.
Ja?
Ja. Das letzte Mal mit meinem Neffen tatsächlich. Der wollte auch mal mit der Apfelbahn fahren.
Ja, süß.
Da bin ich mit meinem Neffen gefahren, ja.
Aber das heißt, man macht ja auch, also man fährt ja bestimmte Sehenswürdigkeiten in Frankfurt ab und dann trinkt man ein bisschen Äpfel nebenbei.
Genau, und dann läuft läuft die Musik irgendwie so, die Frau Rauscher und so, läuft da im Hintergrund.
Richtig. Der klappt, vergaß.
Ich hatte auch schon mal einen Kollegen, der Schaffner ist im Podcast, da haben wir auch drüber gesprochen. Da muss man schon auch hart gesotten sein, wenn man halt diese CD 5-mal am Tag hört, weil man halt irgendwie die ganze Tour dabei ist.
Wie lange fährt denn der immer?
Er fährt immer eine Stunde.
Ah, krass.
Genau. Aber als Schaffner oder Fahrerin fährst du dann halt ein paar Stunden.
Stimmt, weil der fährt ja auch nur der eine, ne? Und dann.
Also wir haben mehrere. Es gibt, glaube ich, ich werde wahrscheinlich im Podcast gesteinigt. Ich glaube, wir haben drei Triebwagen und dann mehrere Anhänger. Das heißt, am Wochenende im Linienverkehr fahren in der Regel, glaube ich, zwei dann.
Ja.
Meine ich, ja. Genau, aber viele denken, es gibt nur den einen, es gibt aber tatsächlich mehr.
Dachte ich auch irgendwie immer, es gibt nur den einen und dann fährt er da immer zu seinen Stündchen, immer so eine Stunde und dann immer so einen Kreis.
Ja.
Nee, krass. Wow, ja, also ich fand es super spannend irgendwie jetzt hier mit dir. Ich fand auch, also das muss man jetzt auch nochmal sagen, hier, dass wir hier durch die Stadt gefahren sind, das ist doch einfach so geil.
Ja, top. Jetzt sind wir noch gar nicht im Wald angekommen, wir fahren ja noch durch den Wald.
Ach, wir fahren noch durch den Wald.
Ich glaube, wir fahren noch bis nach Schweinheim. Wir gucken mal, wo sie uns hinbringen.
Ach ja, geil. Das heißt, du fährst auch persönlich immer selber mit der Bahn, ne?
Ich habe kein Auto, deswegen ja, aber ich fahre viel Fahrrad auch tatsächlich. Mhm. Und es geht in Frankfurt auch ganz gut. Aber wenn nicht, wenn es regnet oder es sehr kalt wird.
Was ist deine Go-To-Bahn?
U4 einfach. Also ich wohne in Bornheim, die ist meine Herzensbahn.
Nimmst du auch die anderen Bahnen?
Ja, schon.
Ja?
Ich fahre lieber U-Bahn als Straßenbahn. Mhm. Aber klar, je nachdem, wo ich hin will. Aber so, wenn du in die U4 dann so in die Sitze fährst und weißt, ah, jetzt geht's nur nach Hause.
Meine nach Hause bringen
genau, das ist schon gut.
Ja, das ist ja bei mir die U6, früher war es die U2. Ich glaube, ich könnte sogar so ein Bahnranking machen.
Ja, hau raus.
Also am meisten fahre ich mit der U6, dann die U2. Dann würde ich sagen U1, U3, U8, je nachdem, weil ich manchmal noch so eine Station fahre von der Hauptwache, da kommt es dann immer so drauf an, welche Bahn kommt. Dann U7, U5, U4, U9.
Okay, das ist wirklich sehr genau. Und bist du auch so gut im Game drin, dass du auch so sagen könntest, du hast einen Lieblingsfahrzeugtyp?
Oh, oha, was gibt's denn für Fahrzeugtypen?
Es gibt auf der Straßenbahn den R-Wagen und den S-Wagen, das hier ist ein S-Wagen. Die U-Bahn-Linien heißen U1, 2, 3, 4, 5, aber die U-Bahn-Typen heißen auch.
Aha, ja. Okay, nee, ich dachte nämlich jetzt, wir verwirrend. Reden von...
Also du kannst auf der, also früher fuhr auch noch eine ganze Weile der U3-Wagen, das hast du wahrscheinlich auch noch miterlebt, du konntest auf der U5 mit dem U3-Wagen unterwegs sein. Das ist super verwirrend. Da muss man schon Profi sein.
Verstehe ich jetzt nicht. Also, aber nee, warte. Also zum Beispiel, wenn ich mit der U1 fahre, das ist ganz oft noch so eine relativ alte Bahn, sage ich jetzt mal. Da muss man auch immer noch die Fenster aufmachen, weil bei den neueren, die mit der Klima, da kannst du ja die Fenster gar nicht mehr aufmachen.
Das ist dann wahrscheinlich ein Typ U4.
Aha.
Das hat aber nichts mit der Linie
mit
zu tun,
der Linie, okay.
Fährt. Das ist wirklich verwirrend.
Das heißt, das aktuellste ist gerade die U5.
Genau.
Und was war das hier nochmal?
Das ist ein S-Wagen.
Ein S-Wagen. Und der... Was macht der nochmal so aus?
Das ist so zurzeit von denen, die im Betrieb unterwegs sind, der modernste. Und er hat eine Klima.
Und was soll dann noch so kommen?
Wir brauchen jetzt den nächsten quasi. Mhm. Weil die R-Wagen jetzt langsam ausgemustert werden sollen. Das ist immer so ein Generationending. Noch mal neun, dann geht ein Alter wieder aus dem Betrieb raus. Mhm. Genau.
Ich muss jetzt auch mal ganz blöd fragen, wenn wir jetzt eine Bahn... Wenn ihr die jetzt, also die wird ja jetzt nicht einfach mit der Post geschickt.
Nee. So. Die kommt auf den Tieflader. Also die fahren dann auch oft nachts, ne?
Ja.
Oder dann auf alte Strecken fährst. Die steht irgendwie auf so einem Tieflader und dann hier mit Licht, Orange, Warnlicht, genau. Und dann fahren die im Tieflader auf dem Hof und dann werden die dann so auf die Schienen runtergelassen.
Voll krass.
Ja, deswegen kriegst du so Waren nicht mal so eben von A nach B, wenn du keine Schienen hast. Dann
ja, also ich finde es mega spannend, ich finde es mega krass, was da so alles so drumherum ist. Ich hätte auch jetzt irgendwie voll Bock, mal mit dir so einen Tag zu verbringen.
Ja!
Ich hätte so Bock.
Zeig dir mal die Werkstatt, dann gehen wir mal in die Grube.
Ich fände das so cool.
Ja.
Also tausend Dank, dass wir das hier heute machen durften, Carola.
Sehr gerne.
Dass du hier warst, dass du uns so viele Einblicke auch hinter die Kulissen gegeben hast.
Sehr gerne.
Möchtest du noch irgendwas sagen? Noch irgendjemanden grüßen?
Ich grüße alle meine lieben Kollegis, die mit mir arbeiten und die auch immer wieder sich bereit erklären, in meinen Podcast zu kommen. Ja, und ich danke euch, dass ihr da wart und dass ihr das so cool mitgemacht habt hier in unserer Bahn.
Ja, top. Gerne. Leute, bewerbt euch bei der VWF, wenn ihr einen Job sucht, ne?
Absolut.
Ist ein super Arbeitgeber.
So kann man sagen.
Ja.
Top.
Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Podcast Pro die Podcast Pro die.